Herzlich willkommen zu
Mobilfunk. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Mobilfunk-Podcasts, unseres Podcasts über mobile Entwicklung in allen verschiedenen Bereichen. Und das ist tatsächlich auch genau das Thema heute. Wir werden uns nämlich heute genau mit diesen verschiedenen Bereichen, die es dort gibt, ein bisschen auseinandersetzen und so ein bisschen das Spektrum zwischen der nativen Entwicklung und der eher, wir haben es jetzt mal unter Web etwas abstrakter zusammengefasst, da gibt es ja alle möglichen verschiedenen Alternativen, was man eben noch so machen kann, um auf einem Mobilgerät mit einem Programm interagieren zu können. Und diesem Spannungsfeld werden wir uns heute ein bisschen widmen. Wie ihr vielleicht schon erkannt habt, bin ich heute nicht der Martin. Der ist uns heute leider abhanden gekommen, sondern hier ist der Mario. Ich werde heute ein bisschen die Moderation übernehmen und eure anderen Co-Hosts sind aber die gewöhnten Stimmen. Da haben wir einmal den Carol.
Hallo, hallo, hallo.
Und den Fabi.
Hi.
Hi. Ja, was mich vor allem interessieren würde, erstmal ist die ganz konkret die Entwicklersicht an der Stelle. Also was zeichnet die verschiedenen Bereiche dort aus? Also was macht die Unterschiede dort aus? Warum ist das überhaupt was, wo man sich drüber unterhalten sollte an der Stelle? Was macht das Ganze interessant?
Ich glaube, wir haben ja gerade schon lange davor gestritten, was denn jetzt genau Webentwicklung. Und ich glaube, da können wir auch erstmal einen Kontext so ein bisschen setzen. Also wir haben jetzt gesagt, native Entwicklung ist ja relativ klar. Jetzt haben wir es auf iOS und Android beschränkt, also die iOS und Android SDKs. Und bei Web haben wir jetzt gesagt, wir schauen mal ein bisschen auf hybride Apps und Webentwicklung im Allgemeinen und lassen jetzt mal so Cross-Plattform-Technologien wie Xamarin oder ähnliches erstmal außen vor, weil es doch, glaube ich, in einer Folge sonst etwas viel wird.
Und aber die Microsoft-Welt generell,
genau,
wird heute nicht diskutiert.
Ja, viel ausgeklammert erstmal. Aber du hast ja gefragt, was ist der Unterschied für einen Entwickler? Und ich habe jetzt gerade erst letztens den Schritt gemacht, von der einen auf die andere Seite zu wechseln. Also ich habe jahrelang nativ entwickelt und auch nur, wenn ich nativ sage, war ich in der iOS-Welt unterwegs, war großer Jünger und Anhänger, habe mich da immer wohlgefühlt in meinem kleinen Kosmos und bin jetzt mit dem Wechsel zu Lotum erstmal wieder in die Webentwicklung gegangen. Und wir entwickeln jetzt ja gerade Web-Apps auf der Facebook-Plattform für Facebook Instant Games. Und so ein bisschen das erste Gefühl, das ich hatte, da hatte ich ein Zitat, das ich im Internet gesehen habe, hat ziemlich gut getroffen. Webentwickler kennen das Gefühl, stets Teilnehmer an einem gigantischen Buzzword-Bingo zu sein. Also im nativen Umfeld war für mich immer klar, was ich mache. Meine IDE war klar, ich nutze Xcode, meine Sprache war von vornherein klar. Ich war im nativen Umfeld immer relativ fixiert darauf, auch nicht allzu viele Frameworks und Bibliotheken zu nutzen, weil man alles mit den reinen iOS-SDKs schon sehr, sehr gut umsetzen kann. Und da gab es jetzt aber auch gar nicht so viel, wie es jetzt im Web-Umfeld ist. Ich glaube, im Web-Umfeld war jetzt erstmal die Frage, was ist überhaupt meine IDE? Was ist meine Entwicklungsumgebung? Gefühlt gibt es 1 Million Trends, denen man nachlaufen kann, 1 Million Wege, etwas umzusetzen. Und Frameworks sind, glaube ich, egal welche Sprache oder welchen Trend ich mich entscheide, immer an der Tagesordnung. Also ich fühle mich so ein bisschen jetzt wie im Wilden Westen. Wenn nicht, Carol, wie geht's dir denn da?
Ja, genau. Also dieses Gefühl kann ich auch bestätigen. Also bei mir ist genauso. Als Android-Entwickler, nativer Android-Entwickler, fühlt man sich so, als ob alle Entscheidungen wurden schon getroffen. Ne? Also als IDE hat man Android Studio, eigentlich sehr gutes Werkzeug. Man kann damit sehr wohl arbeiten und sich damit gute Ergebnisse, schnell Apps entwickeln. Wenn man testet, dann hat man auch die Unit, das ist eigentlich schon vorgeschrieben, nicht ausschließlich, aber die Mehrheit der Entwickler nutzt JUnit. Als Programmiersprache, da gibt's jetzt eine kleine Änderung in letzter Zeit. Ne, bevor hatten wir immer Java, mittlerweile gibt es auch Kotlin. Aber es stimmt ja auch für iOS. Ne? Objective-C, ja, genau. Und schon ist nicht mehr so.
Kam aus der Objective-C-Welt, sind jetzt bei Swift angelangt, jetzt ja auch Open Source. Genau. Was ich persönlich eine sehr, sehr gute Entwicklung finde. Also ich finde, Swift ist generell von der gesamten Syntax und so viel näher an Java und Aber ich glaube, auch da werden wir wahrscheinlich eine große Kerbe schlagen, wenn wir uns da auf eine Seite schlagen. Aber ich bin generell sehr, sehr großer Fan von Swift und habe mich da immer sehr wohl gefühlt, was die Syntax angeht und was die Unterstützung angeht. Also da habe ich mich schon immer sehr, 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 sehr wohl gefühlt. Genau, aber ich glaube grundsätzlich, das ist ja relativ klar, wie man vorgeht. Was ein großer Unterschied jetzt ist, wenn wir fürs Web entwickeln, ist der, dass man nachschauen muss, was ist denn überhaupt supported? Was kann ich nutzen, was kann ich nicht nutzen? Also ein ganz großer Teil, den wir jetzt haben, ist immer zu schauen, welche Browser supporten denn eigentlich überhaupt welche Funktionalitäten? Und das sind natürlich auch Dinge, die, wenn man für nativ entwickelt, eigentlich so erstmal wenig hat. Gerade im iOS-Bereich, die Rate an Leuten, die ihr iOS updaten und ihr iOS aktuell halten, ist immer sehr, sehr hoch. Ja. Man kann eigentlich schon, ja, sag ich mal, den Support von iOS-Versionen relativ hoch drin, ist damit gut unterwegs. Und im Web ist es wirklich so, da muss man schon sehr viel beachten, um zu schauen, dass man möglichst viele der Geräte supportet oder möglichst viele der Endnutzer, die es später mal nutzen, supporten zu können.
Ist es aber wirklich so ein großes Problem? Also heutzutage hat man Babel und man kann natürlich Polyfills verwenden und dann im Endeffekt kann man mit dem neuesten JavaScript-Standard, ECMA-Standard arbeiten und trotzdem alte Browsers, alte Geräte auch unterstützen. Man bezahlt natürlich ein bisschen in Performance, ne, weil die Apps laufen nicht so lange, sind auch größer. Aber ja. Funktionieren, ja, oder?
Definitiv. Also man ist mit gerade den ganzen Unterstützungen, wir schreiben jetzt ja beispielsweise die Web-Apps in TypeScript, ist man schon sehr, sehr nah dran, also was die Funktionalität angeht. Und man muss sich nicht so viele Gedanken drum machen. Man hat Webpack, man hat Babel, die sich darum kümmern, das ganze Paketieren, die Polyfills. Man im Endeffekt sagt, was ist die Zielplattform, welchen ECMAScript-Standard möchte man unterstützen, dann werden alle Polyfills geladen und so weiter. Aber es ist trotzdem noch so, dass halt bestimmte Fallstricke es immer gibt. Wir hatten es jetzt gerade erst vor 2 Wochen. Komischerweise war es so, dass es auf einmal unsere App nicht mehr auf iOS 10 Devices funktioniert hat, warum auch immer. Mhm. Und im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, dass im Safari unter iOS 10 bestimmte Variablendeklarationen in einem Function Scope, also innerhalb einer Funktion, dürften nicht den gleichen Namen haben, was aber wiederum Babel beim Compilen teilweise gemacht hat. Und beziehungsweise in dem Fall so war, dass wir es sogar selbst so geschrieben hatten, was in keinem anderen Browser ein Problem ist, in iOS 10 aber schon. Das heißt, man musste in Babel wirklich diese explizite Option setzen, Support iOS 10 oder was der genaue Flag war, weiß ich gar nicht. Und ich sag mal, für 95% der Fälle funktioniert das schon alles sehr gut, aber halt die Optimierung der letzten Prozente, die sind teilweise dann auch unter anderem mal schwierig.
Da muss ich aber auch sagen, dass man zumindest bei Android eigentlich ähnliche Erfahrungen sammeln kann. Ich hatte einen Fall, wenn wir haben eine alte Version von Android, das war KitKat, glaube ich, ab 19 unterstützt und mussten die Verbindung über TLS verschlüsseln. Und Android 4.4 unterstützt TLS 1.2, glaube ich, nicht so gut, wenn ich mich nicht irre. Und da hatten wir ja Probleme. Und theoretisch wird diese Verschlüsselung von Android unterstützt, wird aber nicht by Default aktiviert und man muss es irgendwie forcieren. Da gibt es auch Bibliotheken, die das ermöglichen. Aber es ist wieder dasselbe. Man entwickelt eine App, man nutzt quasi die SDK und wenn man nicht testet, also nicht auf der Version testet, dann hat man plötzlich den Bug. Und auf Android ist es eigentlich in dem Sinne ziemlich ähnlich. Ne? Ja. Sogar mit Polyfills kann man sagen, ach, Support Libraries, das ist eigentlich genau dasselbe. Ne? Mit Support Libraries ermöglicht Google neue Features von der SDK auf alten Android-Versionen auch zu verwenden. Da gibt es natürlich Bugs ab und zu, die laufen nicht so schnell, sind aber verfügbar. Mhm. Ist aber in dem Sinne etwas Ähnliches,
ja,
oder?
Das ist ganz interessant, das ist ja fast so ein bisschen, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Spektrum. Ne? Also die iOS ist quasi das nativste Native, dadurch, dass Apple dort eben auch so ein Walled Garden drum gebaut hat und eben sehr stark dafür sorgt, dass die Updates immer sehr schnell von allen durchgeführt werden, also von den Usern an der Stelle. Und Android hat da alleine schon dadurch, dass es so eine viel größere Vielfalt an Geräten, Herstellern gibt, die dann alle auch noch drauf bestehen, oder inzwischen hat es, glaube ich, ein bisschen nachgelassen, aber ihre ganzen eigenen Sachen da noch mit drauf zu klatschen und irgendwelche Modifikationen vorzunehmen, das ist dann ja schon deutlich offener und dadurch dann treten dann auch wahrscheinlich Probleme auf, die man bei iOS dann gar nicht hat. Und bei Web ist dann das Ganze nochmal auf 180, weil es halt dann zusätzlich noch auf der Tool-Seite auch diese Vielfalt gibt, was ja bei Android zumindest ein bisschen genormter ist.
Ja. 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 Noch ein Punkt bezüglich der Entwicklererfahrung. Du hast schon, wenn du über diese Webentwicklung erzählt hast, hast du Babel, Webpack, Polyfills erwähnt, also jede Menge Begriffe. Und wenn man nativ entwickelt, dann lädt man Xcode oder andere Studio herunter, schreibt Hello World App, drückt Play und dann funktioniert's. Ne? Mhm. Bei Webentwicklung die erste Entscheidung, okay, was für einen Code-Editor werde ich nutzen? Ne? Ich habe auch in letzter Zeit mich mit Webentwicklung, mit TypeScript, beschäftigt, und dann die erste Entscheidung war, okay, WebStorm, Visual Studio Code oder Atom oder Sublime Text oder VI oder
nicht einfach so einfach. Das sind, was der Rest des Teams sind.
Und jeder hat seine Meinung natürlich. Ja, ne?
Welches ist der beste? Benutzt ihr im Team alle die gleiche IDs?
Mittlerweile schon, ja. Okay. Also in unserem Team, wir nutzen alle WebStorm.
Ja, okay. Ja, aber auf jeden Fall nicht über die Teams hinweg. Also wir nutzen auch WebStorm bei uns im Team, aber im Classics-Team sind, glaube ich, einer der Entwickler, ich weiß gar nicht, was er nutzt, aber auf jeden Fall kein WebStorm.
Wie schloss du den Code, glaube ich?
Meinst du, er nutzt
Code? Also so, ja, ich glaube schon.
Ja. Aber ist ja auch vollkommen, also ich glaube auch gerade, das ist aber wiederum in der Webentwicklung halt auch nicht so wichtig. Die IDE muss halt für den Entwickler passen, es muss für den Workflow des Entwicklers passen, aber da ist es vollkommen fein, dass jeder was komplett Unterschiedliches nutzt. Ab und zu kann man sich halt nicht so gut austauschen, weil, was ich schon von Vorteil finde, teilweise so ein paar IDE-Funktionalitäten, die man dann immer mal, wenn man ein bisschen Pair-Programming macht, bei anderen Entwicklern sieht, finde ich durchaus, konnte ich das eine oder andere Mal noch was von lernen, wo ich so denke, hä, was, mit welchem Shortcut hast du das jetzt gerade gemacht? Zeig das nochmal. Von daher, das finde ich wiederum ganz gut, wenn alle die gleiche IDE nutzen, aber im Endeffekt muss da jeder für sich entscheiden, was das Richtige ist, und ich glaube, da gibt es auch nicht die richtige Antwort.
Das heißt, ihr würdet das jetzt auch nicht als prinzipiell einen Negativaspekt von der Webseite darstellen. Nee, Webseite ist ein sehr umfassender Begriff. Von der Seite der Entwicklung für Webanwendungen. Dass man dort eben diese Offenheit hat, hat das auch bestimmte Vorteile. Also dass man eben diese Freiheit hat, sich seine Tools selbst zusammenzubauen und so weiter. Natürlich, was Kompatibilität und so weiter angeht, das habt ihr ja schon erwähnt, kann einem das manchmal Kopfschmerzen bereiten. Aber ist das vielleicht auch was irgendwie auch Spaß machen kann, sich so ein bisschen sein eigenes Schweizer Taschenmesser an Tools und Sachen zusammenzustellen dort?
Also ich glaube generell, der Begriff mit offen und Freiheit ist irgendwie so ganz interessanter, glaube ich, wenn man beide Sachen vergleicht, nicht nur für die Entwicklung, aber ich glaube auch im Allgemeinen für diese Produkte. Du hast nämlich vorhin auch von Walled Garden gesprochen. Da habe ich letztens so einen Artikel gelesen von Jeff Atwood. Das ist einer der Gründer von Stack Overflow. Der hat einen sehr, sehr coolen Blog, den wir, denke ich, auch mal in die Shownotes packen werden. Der ist Coding Horror. Und da redet er stark darüber, der Titel des Artikels ist Avoiding Walled Gardens on the Internet. Und er spricht so ein bisschen darüber, dass er damals zu AOL-Zeiten, wo AOL eigentlich vergleichbar mit den ganzen Plattformen hier draußen war, wie Facebook oder ähnlichem, und man damals Applikationen wirklich im AOL-Kontext entwickelt hat. Und er damals schon gesagt hat, das kann er überhaupt nicht nachvollziehen, wie man da so einen Walled Garden errichten kann. Man hat eigentlich mit dem Internet die beste Plattform überhaupt. Man braucht diese World Gardens nicht, wo man sich grundsätzlich einschränkt. Und er findet das eigentlich eine der größten Gefahren, wenn man solche geschlossenen Plattformen wie sei es Facebook, sei es Xing, sei es LinkedIn, sei es alle möglichen Plattformen, die einfach geschlossen sind, die nicht offen sind, dafür entwickelt, weil es eigentlich die Richtung ist, in die es nicht gehen sollte. Und sag mal, mit nativer Entwicklung macht man genau das. Also man entwickelt Applikationen, die nur für ein Betriebssystem auf einer Gerätekategorie funktionieren und baut sich da eigentlich ein Ökosystem, was eigentlich komplett unabhängig vom Internet läuft. Also es wird natürlich über Services, die im Internet bereitgestellt sind, gespeist, aber so Sachen wie Snapchat beispielsweise, was wirklich eine reine iOS-Applikation oder Android, also eine reine native Applikation ist, überhaupt nicht im Internet gibt, ist komplett nur zugänglich für mobile Enddevices und
Aber ja, du hast alles so unsichtbar gemacht letztlich, ne, die Anbindungen.
Aber also, das soll verschwinden. Da kann man noch das Beispiel von Facebook Instant Games geben. Ja. Das ist eigentlich eine geschlossene Plattform, oder?
Genau, also im Endeffekt ist es auch, was wir da machen. Aber ich meine, dafür spricht natürlich, es ist einfach eine sehr, sehr große Plattform, sehr große Nutzerzahl. Und es gibt auf jeden Fall für und wieder dafür. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja auch so, bei nativer Entwicklung, auch aus Nutzerperspektive, es ist einfach so, die Apps zu nutzen, wenn sie einmal installiert sind, ist ja nicht umsonst, dass sich Leute die große Hürde, in den App Store zu gehen, eine Applikation runterzuladen und diese dann zu nutzen, anstatt einfach in den Browser zu gehen, einen Link aufzurufen, hat natürlich einfach was damit zu tun, weil wenn sie in diesem Ökosystem sind, ist es viel einfacher, das zu nutzen. Aber ich glaube, man muss halt immer wieder abwägen, wie viel wollen wir wirklich in ein Ökosystem gehen und wie viel wollen wir grundsätzlich die Freiheit, die uns das Internet ja auch irgendwie ein bisschen gebracht hat, weiter ausbauen und deswegen muss man da so ein bisschen abwägen. Aber das finde ich eigentlich das Schöne daran, ich entwickle etwas im Web, es ist direkt für jeden verfügbar, der einen Browser aufrufen kann. Ja. Ich habe direkt eine breite Masse damit, ich bin nicht komplett eingeschränkt auf eine Plattform und die Freiheit zieht sich auf Nutzersicht wie halt auch auf Entwicklersicht durch. Also ich als Entwickler kann halt auch komplett entscheiden, welche IDE möchte ich nutzen, welche Frameworks möchte ich nutzen, welche Sprache möchte ich nutzen, in gewisser Form zumindest. Was mir halt bei einem, wenn ich mich für eine Plattform entscheide und nativ entwickle, von vornherein gegeben ist.
Obwohl, das kann man auch als eine bestimmte Komplexität sehen. Ne? Zum Beispiel als Einsteiger ist es nicht so einfach, die richtige Tools auszuwählen, so wie den Code-Editor, das Framework. Werde ich jetzt mit React Native arbeiten oder mit Vue oder mit Angular oder was weiß ich noch?
Das ist halt schwierig, ne? Das ist halt super spannend, immer diese Frage auf ganz, ganz abstrakter Ebene, so zwischen wie offen oder wie geschlossen sind irgendwelche Systeme. Ich fand das Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe, sonst. Vielleicht finde ich es nochmal, dann packe ich es in die Shownotes auch. Aber das war in irgendeinem Artikel, da ging es darum, wie die Schließung des Systems rund um den USB-Anschluss zu einer wahnsinnigen Vielfalt geführt hat. Weil dadurch, dass man sich quasi darauf verlassen konnte, es gab diese eine Sache, wo man sich darauf geeinigt hat, inzwischen ist es ein bisschen wieder aufgebrochen, dadurch, dass es sehr viele verschiedene USB-Anschlüsse gibt. Aber da hat sich ja so ein riesen Ökosystem an, was weiß ich, Kaffeewärmern und allen möglichen Geräten, Peripheriesachen, wie jetzt auch hier unser Soundinterface und was weiß ich was, gebaut. Und das ist immer ganz spannend. Ne? Wenn du einerseits nämlich, wenn du Schließungen an der richtigen Stelle vornimmst, dann ermöglichst du halt einen super leichten Anschluss für alle möglichen anderen Sachen. Und das ist so ein bisschen genau, das erleichtert dann auch den Einstieg, das erleichtert den Umgang damit und ermöglicht dann eben vielleicht auch Geschäftsfelder in dem Moment, ne? Wie jetzt zum Beispiel mit den Facebook Instant Games auch wieder. Das ist im Web, wenn du jetzt einfach wirklich im Web mit einer Webseite versuchst, irgendwie eine Reichweite zu erreichen, ist, glaube ich, deutlich schwieriger, als wenn du in irgendeiner Form auf so eine Plattform zugreifen kannst, womit du dich aber wieder auf so ein bisschen so eine Schließung einlassen musst an der Stelle.
Ja, natürlich. Also das ist ja auch der Punkt, den man hatte mit den Facebook Instant Games. Da ist einfach eine Plattform da, wo ein Haufen von Nutzern sind und die halt sehr dediziert dann eben dort beispielsweise in unserem Fall einen Games-Tab dazu bekommen und halt viel leichter findbar ist, als wenn es einfach irgendwo im Internet ist und wir uns um die Vermarktung kümmern müssen.
Hat das eigentlich dann für euch auch, wenn es da so ein bisschen diesen Walled Garden-Effekt gibt von Facebook gepusht, hat das dann auch die damit verbundenen Vorteile, die ihr eben genannt
Absolut.
Habt? In Richtung Apple, Android und so weiter?
Absolut, wir müssen uns zum Beispiel gar nicht über User-Autorisierung kümmern, wir müssen uns gar nicht über soziale Netzwerke kümmern, also da gibt es schon ein Netzwerk, ne? Und man weiß, welche Freunde ein Spieler hat und es ist super leicht, quasi die Viralität, also deutlich leichter, die Viralität zu erschaffen als bei nativen, reinen nativen Apps.
Und auch so eine Sache, ich glaube, das ist ja auch einer der großen Punkte zwischen nativ und Web, weil du vorhin, Carol, hast du das Beispiel gebracht, dass ich, wenn ich mein Android Studio oder Xcode aufmache, dass ich Hello World schreiben kann, ich führe es aus und es funktioniert sofort und könnte das rein theoretisch auf mein Device spielen und läuft die App erstmal. Und das ist ja ein Punkt, den man sich beim Web immer fragen muss, wo hoste ich denn meine Web-Applikation? Also natürlich gibt es immer hinten dran ein Backend, da muss ich mir so oder so die Frage stellen, aber erstmal die Applikation überhaupt, wo lege ich die hin, wie wird die ausgeliefert, und das habe ich bei nativ natürlich gar nicht. Da ist das Device, da gibt es den App Store, da stelle ich es rein, es wird betrieben auf dem jeweiligen Gerät. Und das haben wir als Beispiel nämlich bei Facebook dann auch nicht in der Form. Also die Client-Applikation wird bei Facebook gehostet, darum müssen wir uns nicht kümmern. Also ist es, glaube ich, grundsätzlich, wenn man sich dafür so ein Ökosystem entscheidet, kommen da definitiv einige Vorteile daher, aber natürlich auch die Gefahr, dass das Beispiel auch mit dem Artikel, den ich von Jeff Edward hatte, AOL, ich meine, wer, also frag mal junge Leute, wer heute noch von denen AOL kennt.
Ja. Ich habe bestimmt noch 500 Freistunden irgendwo im Keller von denen rumliegen, die gab es einmal auf den CDs
für. Ja, das kann gut sein. Und die gleiche Gefahr hat man mit jedem Ökosystem. Ja. Sei es, fängt es bei Facebook an, bis hin zu den ganzen nativen Apps. Also ob wir für iOS oder für Android entwickeln, wer weiß, ob iOS in den 20 Jahren immer noch einer der Betriebssysteme ist. Mhm. Und die Gefahr hat man natürlich immer. Die Portierbarkeit auf ein anderes, in Anführungsstrichen, Ökosystem ist.
Ist sehr begrenzt. Existiert sehr begrenzt. Zwar, ist aber sehr begrenzt.
Ja. Ja. Es ist sehr begrenzt, ja.
Extrem begrenzt, sollte man sagen, ja.
Ja.
Aber wenn man nochmal so ein bisschen auf auch auf die Vor- und Nachteile noch aus technischer Sicht, also ich glaube grundsätzlich, was halt im Web natürlich gegeben ist, wir hatten ja gerade den Punkt Hosting und der ja bei nativ auf dem Gerät ist und im Web auf einem Server ist und im Endeffekt immer runtergeladen wird vom Nutzer, wenn er auf die Seite geht. Das ist natürlich auch erstmal ein Vorteil, dass der Nutzer keine Hürde hat, diese Applikation überhaupt zu nutzen. Er muss auf einen Link hin, sie funktioniert sofort, im App Store muss ich sie runterladen. Und deswegen muss man sich als nativer Entwickler auch in bestimmten Fällen Gedanken machen um so Dinge wie Migrationsstrategien. Also beispielsweise, wenn ich Daten in meiner Applikation halte, in iOS ist es beispielsweise Core Data, ich habe da ein Datenmodell, das ich möglicherweise update, und da muss ich mir auch Gedanken machen, was passiert denn, wenn ein Nutzer von einer App-Version, die er jetzt gerade drauf hat, auf eine nächste updatet. Also muss ich mir Gedanken um Migrationsstrategien für die Daten machen und Ähnliches, was ich im Web eigentlich gar nicht habe. Da habe ich mein Backend, was sich darum kümmert. Ich weiß, der Client, jedes Mal, wenn er auf die Seite geht, lädt er sich die Applikation neu runter und zieht die Daten vom Backend, was ich natürlich auf nativer Seite nicht habe. Und ich weiß, mein Nutzer hat immer die letzte Version meiner Applikation.
Ja, ja. Wobei, da gibt es auch einen kleinen Punkt, und zwar, wenn man ganz oft Features AB testet, wenn man diese AB-Test verwendet, dann weiß man nicht genau, welche App ein bestimmter Benutzer verwendet.
Ja, klar, aber die Problematik hast du ja bei nativ und Web genau gleich.
Absolut.
Also ich kann ja nativ drei App-Versionen haben und natürlich. In jedem sind zwei AB-Tests drin. Ja. Aber ja. Das ist schon definitiv ein Vorteil, also einerseits, dass ich halt weiß immer, was für eine Versionsstand haben meine Nutzer, und ich kann halt Updates super schnell rausbringen und wissen, das Update und vielleicht auch ein Fix für einen Fehler ist direkt bei meinem Nutzer. Also ja. Ich muss mir bei nativer Entwicklung natürlich viel mehr Gedanken machen und viel mehr Aufwand in Testing stecken, dass ich mir wirklich sicher bin, die Applikation funktioniert so, weil ich eigentlich nicht möchte, dass ich andauernd neue App-Versionen rausbringe, wo man natürlich auch da sagt, die Nutzer gewöhnen sich mittlerweile daran, sehr häufig zu updaten, also ist kein Problem, aber ich kann mir halt einfach nicht sicher sein, dass ein Bugfix bei meinem Nutzer ankommt.
Ja, das ist tatsächlich so. Deswegen investiert man viel mehr in Unit-Tests, Integrationstests, ne, und dann manuelle Tests auch.
Im was Web machen das die User?
Wir wissen gerade.
Kein Kommentar.
Ganz genau. Aber was noch cool ist, bei der Webentwicklung ist nicht nur das, dass die User hauptsächlich die gleiche App, die gleiche Version der App sofort verwenden, sondern auch, dass ich als Entwickler sehr kurze Feedback-Schleife habe. Also wenn ich irgendwas in dem Code ändere, dann drücke ich einfach Command R und dann sehe ich die Änderungen sofort eigentlich. Mit Webpack muss man das nicht machen. Ja. Das passiert eigentlich komplett automatisch. Ja. Und wenn die App relativ groß ist bei nativen Entwicklungen, Ja, dann muss man die App rekompilieren, neu bauen und das dauert manchmal Minuten. Mhm. Und das ist ein riesiger, riesiger Vorteil von Webentwicklung. Ne? Das kann stimmt, man nicht unterschätzen. Mhm. Das ist wirklich cool.
Das stimmt, die Compile-Zeiten, selbst mit Swift und so und der letzten Xcode-Version sind in bestimmten Apps auf jeden Fall durchaus ein Faktor teilweise. Mhm.
Lustig, dass sich da so die technische Seite und das Erlebnis, wenn man die Sachen released, so irgendwie so ein bisschen spiegeln. Ne? Weil das ist ja auch so, da sind ja auch die Feedback-Schleifen. Ich dachte nämlich gerade, erst das meinst du, die Feedback-Schleifen quasi vom Produkt dann wieder zurück. Irgendwie sind irgendwelche Bugs drin, sind irgendwelche Fehler dann doch noch drin oder so. Weil die sind ja auch genauso deutlich kürzer. Ne? Eben im Web, da hast du quasi, du bekommst in dem Moment, wo du auf den Knopf drückst und das Ding geht live, fangen die Leute an, das zu benutzen und du kriegst die ersten Daten rein. Was ja auch interessant ist, aber da gibt es ja auch irgendwie dann noch gewisse Abstufungen. Bei Android geht das ja auch nochmal ein bisschen schneller und bei iOS hast du dann ja wirklich tatsächlich durch diesen Review-Prozess auch nochmal eine größere.
Das sind ein paar Tage, ne?
Ja, je nachdem, okay. wie viel da
so, groß ist. Also bisher haben wir gesagt, dass die native Entwicklung ist einfacher für Einsteiger, weil manche Entscheidungen wurden schon getroffen, so wie IDE, Sprache, Unit-Testing-Framework und so weiter und so fort. Dafür aber Webentwicklung ist schneller mit kürzeren Feedback-Schleifen und hat also bietet mehr Freiheit an.
Ja, und was mich da weiterer Aspekt davon, ich habe das Gefühl, dass die, ich beobachte das Ganze ja so von ein bisschen weiter weg und muss mich nicht mit dem Code auseinandersetzen, aber mir scheint, dass in den letzten paar Jahren die Web-Apps wahnsinnig aufgeholt haben. Ich glaube, viel hängt damit wahrscheinlich so ein bisschen mit HTML5 zusammen und dem Boost, den das so ein bisschen gegeben hat, dass dadurch einfach die Sachen deutlich performanter geworden sind als vorher. So bis so tief habe ich das Ganze noch mitbekommen. Aber es ist tatsächlich auch einfach aus User-Sicht, so wenn ich mir jetzt die Facebook Instant Games anschaue, da ist kein großer Gap mehr aus User-Sicht, jetzt von meiner Experience, wenn ich da irgendwie ein Spiel spiele oder was, das war vor ein paar Jahren definitiv noch anders. Da hat man das sehr, sehr deutlich gemerkt. Wenn das so eine Web-App war, dann hat sie sich auch angefühlt wie eine Web-App und man hatte jedes Mal,
wenn
man geklickt hat, musste man eine Zeit warten. Genau, und das würde mich interessieren, so ein bisschen vielleicht kann man da eine These aufstellen. Könnte es tatsächlich sein, dass dass diese Web-Entwicklung, wenn die immer besser wird, Apps so ein bisschen obsolet machen. Also Facebook Instant Game ist ja fast schon ein Schritt genau in diese Richtung. Ne? Sie schaffen es quasi innerhalb ihrer Instant Messenger-App, bauen sie einen Konkurrenten zu dem App Store, in dem sie mit dieser App quasi selber drin sind. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, so aus Produkt- und User-Sicht dort.
Ja, da gibt es ein cooles Beispiel. Und zwar, ganz viele von uns Entwickler nutzen Slack heutzutage. Mhm. Ne?
Ja.
Sowohl
auch wir Nicht-Entwickler.
auch Nicht-Entwickler, natürlich, klar. Und dann sowohl der Desktop-Client als auch die nativen Clients, soweit ich weiß, wenn ich mich nicht irre, korrigiere mich, falls es so ist, sind mit Web-Technologien gebaut. Funktionieren prima.
Mhm.
Man hat mehrere Channels, mehrere Konversationen gleichzeitig, mehrere User in Chaträumen und das läuft alles prima, super. Ja. Man kann sich nicht beschweren. Ne?
Ja, aber ich meine, natürlich sieht man nicht im Hintergrund, was für Hürden sie vielleicht auch haben, so zu entwickeln. Also ich glaube, es gibt für alles seine Vor- und Nachteile da. Ich weiß nicht, ob ich die These so hundertprozentig unterstütze, dass Web-Apps irgendwann die nativen Apps komplett ablösen werden. Aber es ist definitiv so, dass viel in die Richtung getan wird. Ich meine, wir haben ja für heute jetzt auch Xamarin und ähnliches, so Cross-Plattform-Technologien mal komplett ausgeklammert. Aber auch im reinen, in Anführungsstrichen reinen Web-Bereich gibt es ja auch viele Neuerungen, beispielsweise die PWAs von Google, diese Progressive Web Apps, die ja im Endeffekt so ein bisschen mit ihrer mit ihren Service-Worker-Konzepten den einen Punkt, der ja auch ein großer Unterschied ist zwischen nativer und Web-Apps lösen, und zwar, dass bestimmte Dinge einfach in der Applikation vorgehalten werden und ich nicht jedes Mal aus dem Web laden muss. Dass ich bestimmte Dinge cachen kann und wenn ich wieder reinkomme, weiß ich, sie sind einfach da. Meine UI-Elemente muss ich nicht jedes Mal aus dem Web laden. Mobile Applikation ist einfach super offline-fähig, weil ich, also wenn ich es demnach entwickle, also ich kann mit den Daten weiterhin arbeiten, solange ich offline bin. Ich muss wirklich nur die Daten, die ich benötige, aus dem Web beziehen. Und gerade PWAs gehen ja auch extrem dann in die Richtung, bestimmte Dinge, das Grund-UI-Konzept und bestimmte Daten einfach vorzuhalten, sodass ich auch besser offline-fähig bin. Und es wird sehr, sehr viel in die Richtung gemacht, aber ich glaube, es ist schon noch ein Weg.
Welche Vorteile bleiben native dann noch?
Ja, also Speed, Performance ist immer deutlich, deutlich besser bei nativen Apps. Und Frameworks wie Metal für Computerspiele vor allem und insbesondere AAA-Spiele, diese die ein riesiges Budget haben und die beste Grafik, beste Gameplay, die höchste Komplexität, die werden, glaube ich, immer eine native Plattform brauchen.
Ja, und ich denke auch, also im Moment ist es auf jeden Fall noch so, vielleicht nicht auch nur die Spiele, aber ich denke, im Moment ist es einfach noch grundsätzlich, wenn der User merkt, was für eine App er noch nutzt. Also ich glaube auch, dass PWAs und ähnliches halt noch, sie müssen halt viele Dinge tun, wenn sie für mehrere Plattformen so tun wollen, als seien sie nativ. Also das ist ja auch zum Beispiel UI-Elemente sind ja einfach, wenn man das Ganze Cross-Plattform entwickelt und wirklich eine native App emulieren will, dann sollte man sich auch nach Möglichkeit an die Design-Prinzipien von der jeweiligen Plattform halten. Und nicht ohne Grund nutzen einige oder sehr, sehr viele Leute iOS und sagen halt, die Navigation ist mir unglaublich klar. Und es ist auch einfach, weil es ja einfach alle und viele Apps einfach an die Human Interface, die Design Guidelines von Apple halten. Und ich glaube einfach, wenn du eine Applikation für verschiedene Plattformen baust und diese ganzen Prinzipien auch noch folgen möchtest, dann hast du einfach sehr, sehr viele Fallstricke. Und aber klar, Performance als auch Support von Gerätefeatures. Also ich glaube auch Performance war jetzt letztes Jahr auf der WWDC, da hat Apple vorgestellt, das Machine Learning on Device, dass man im Endeffekt wirklich Machine Learning auch direkt auf dem Gerät auf dem Gerät durchführen kann und da irgendwelche Machine Learning Algorithmen laufen lassen kann, um bestimmte Dinge mit der Kamera zu erkennen oder ähnliches. Und die Dinge werden halt ab dem Tag, wo Apple das supportet, sofort im iOS supportet, sofort auch im SDK supportet, dass man es nutzen kann und solche Dinge dann immer von einer abstrakten Entwicklungsweise zu unterstützen, ist natürlich schwierig, weil dann fange ich auf einmal an, jetzt hat iOS Machine Learning supported. Ich glaube, Google jetzt seit diesem Jahr haben sie es, glaube ich, gesagt.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass es eine mobile, leichte Version von TensorFlow gibt, die vielleicht sogar plattformunabhängig ist. Das
Haben sie auf der IO nicht jetzt irgendwas vorgestellt in Machine Learning Richtung? Aber ich habe sie nicht genau verfolgt. Aber
also was besonders bei diesem wie nennt sich MLKit?
Ja, das? MLKit.
MLKit war, dass man das Modell vortrainieren kann, also früher trainieren kann und dann schon dieses trainierte Modell auf dem Gerät nutzen kann. Und da gibt es einen speziellen Co-Prozessor, glaube ich, bei iPhone 10 war es. Oder iPhone X, iPhone 10, sagen wir mal, der diese Kalkulationen
beschleunigt. Generell kannst du auf jedem iPhone, das ist nicht nur iPhone 10 spezifisch, aber es ist, sag mal, also du kannst nicht nur es außerhalb trainieren, du musst es außerhalb trainieren. Du kannst nur ein trainiertes Modell dann reingeben auf das Device und er kann nach dem Modell sozusagen entscheiden und handeln.
Okay.
Aber das Trainieren musst du immer außerhalb vornehmen. Aber es ist natürlich Vorteil super schnell und zweitens auch, die Daten bleiben weiterhin auf dem Gerät. Man muss nicht an einen Server schicken, der sich um diesen Machine Learning-Algorithmen kümmert, was ja auch so ein bisschen Data Protection
ist. Eigentlich ist aber doch fast nur das der Vorteil. Weil ich meine, Performance, okay, da bist du durch die Lichtgeschwindigkeit ein bisschen eingeschränkt, die ja tatsächlich, wenn du irgendwie einen Server ansteuern musst, in manchen Fällen, wo es irgendwie um Geschwindigkeit geht, ein Nachteil sein kann. Aber ansonsten ist es ja wirklich eigentlich dieses okay, dass du die Sachen lokal hast. Der Vorteil ist ja in den meisten Fällen nicht so groß, weil so eine Web-App könnte diese ganzen Operationen ja theoretisch auch irgendwie auslagern und du hast halt nur das Interface auf der Device.
Naja, also du hast wieder den Punkt, wenn du Machine Learning auf dem Gerät machst, Offline-Fähigkeit ist halt wieder der Punkt. Ich hatte jetzt gerade erst gestern den Fall, dass ich kein Internet auf meinem Gerät hatte und eine Freundin von mir wollte mir den WLAN-Code sagen, der eine 12-stellige Zahl ist. Und ich meinte, ach komm, lass doch einfach hier Siri diktieren. Naja, ohne Internet wird halt auch das ein bisschen schwierig. Dann muss man wieder darauf zurückgreifen. Und es ist natürlich so, wenn ich Machine Learning auf einem Server machen will, brauche ich natürlich auch eine große Infrastruktur dafür, was ein Kostenfaktor ist. Und warum soll ich denn nicht das Gerät, wofür der Nutzer schon 1.000 Euro bezahlt hat, nicht auch nutzen, um so super rechenintensive Sachen einfach direkt auf seinem Gerät zu machen? Also das ist auch für mich als Hersteller ein Kostenfaktor. Aber ich glaube auch, eine der größten Hürden ist ja immer noch, wenn ich so sein will wie eine native App und das auf mehreren Plattformen und ich das aus einer Codebasis heraus entwickle, habe ich einfach viele Fallstricke. Und ich glaube, das wird noch eine ganze Zeit lang so sein, dass ich diese Fallstricke haben werde. Und ob die jemals komplett ausgemerzt werden, wage ich mal zu bezweifeln.
Das ist ein super interessantes Thema, wahrscheinlich dann, was dann eine separate Folge wäre, wenn wir uns vielleicht tatsächlich mal mit den ganzen Cross-Plattform-Sachen beschäftigen dann, weil die versuchen ja genau das zu lösen letztlich. Das ist ja die ganze Idee dahinter. Irgendwie. Ja.
Ich glaube auch gerade PWAs oder sowas kann echt ein Thema sein, wenn wir das nochmal im Detail auch uns mit beschäftigen. Da wird vielleicht auch noch nicht jeder darüber Bescheid wissen, was genau PWAs sind.
Fand ich spannend. Also habe ich noch nie von gehört.
Ja.
Wir haben aber angenommen, dass wir diese UIs plattformspezifisch entwickeln möchten, sodass die App sich nativ auf Android und auf iOS fühlen. Manchmal ist es aber nicht der Fall. Ich habe schon Erfahrung damit, dass ich habe mit einem Produktmanager gearbeitet, der wollte wirklich, das war ein sehr wichtiger Faktor für ihn, er wollte, dass UI auf iOS und Android gleich aussieht. Mhm. Ist plattformübergreifend, komplett, soweit es möglich ist, soweit es Sinn macht. Manchmal, wenn es keinen Sinn macht, weil dann Branding irgendwie des Unternehmens.
Ich glaube,
das ist interessant. In dem Moment untergräbst du quasi diese Vorteile wieder selber, die Plattform dir mitbringt. Ne?
Genau, das wollte ich sagen. Dass es gibt spezifische Klassen von Problemen und die Klassen brauchen unterschiedliche Lösungen. Und manchmal. Aber
ich glaube halt, also zumindest das meine Meinung, dass gerade dieser Punkt von dem Ökosystem, eben sich an die Design-Guidelines der jeweiligen Plattform zu halten, ein großer Faktor ist, wie gut sich Nutzer darin zurechtfinden. Also ich hatte als Beispiel, letztes Jahr war ich in Cupertino bei Apple für eine Woche im Apple Enterprise Design Lab. Das ist so ein, glaube ich, eine der wenigen Stellen, wo man überhaupt wirklich mit Leuten von Apple interagieren kann, wo wir uns mehrere Tage eingeschlossen haben mit potenziellen Nutzern einer zukünftigen App, den Leuten von Apple und Entwicklern und Designern von uns, und wo wir sozusagen von Konzeptidee geschaut haben, was haben die Nutzer denn eigentlich für Probleme, bis hin zum Prototypen gegangen sind. Und in der Phase hat man viele Dinge gemerkt, gerade wir haben viel mit den Apple-Designern darüber diskutiert, wie wir UI machen, und sie uns auch nochmal stark darauf fokussiert haben, nutzt die Elemente, die es eigentlich schon gibt. Und so einfache Sachen wie gibt Buttons, Buttons sind einfacher Text, und gibt denen immer die gleiche Farbe. Nur so eine ganz einfache Sache. Text mit Farbe erkennen die Nutzer als klickbares Element. Und die erste Iteration war einfach ein Ausdruck von einer möglichen App. Das war einfach nur ein Papier, das wir den Nutzern gegeben haben. Man hat direkt gemerkt, die haben auf dem Papier schon probiert, auf diese Elemente zu drücken. Weil ganz klar war, sie sind
auf iOS. Weil sie nicht verstanden haben, dass es nur Papier war.
Oder weil sie das schon direkt als Button...
Gute Ablösung.
Aber damit meine ich nur, diese Design-Elemente sind einfach etwas...
Die bringen sehr viel mit
rein. Die bringen sehr, sehr viel. Vor allem, wenn man sich in einem Ökosystem bewegt und weiß, wie man es zu nutzen hat. Und deswegen glaube ich halt gerade so... Das ist nämlich der Punkt, wenn man sagt, man macht Cross-Plattform, macht dann aber seine eigene UI, will aber eine native App sein. Das ist halt der Punkt, wo viele meiner Meinung nach scheitern. Aber gibt bestimmt auch einige Fälle, die... Also da muss man halt wissen, dass die Nutzer es erstmal lernen müssen. Das kann halt einen Impact darauf haben, ob ich die kritische Nutzerzahl überschreite oder nicht.
Ja, ist interessant, wie das halt dann auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal sein kann, wie jetzt im Fall von Snapchat zum Beispiel, ne, die ja einfach das gesagt haben, scheiß drauf, wir machen was komplett, was wir wollen. Und aber
bei der UI verstehe ich es auch gar nicht. Da kann man ja in jede Richtung swipen. Das ist die App mit der schlimmsten UI. Ich finde es ganz schlimm.
Das war das erste Mal, dass ich mich wirklich alt gefühlt habe, als ich versucht habe,
Snapchat zu benutzen. In jede Richtung kann man das swipen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden.
Ja. Inzwischen habe ich es tatsächlich ein bisschen verstanden, weil Snapchat ist ganz, die Filter sind großartig, wenn man Kinder hat. Das macht sehr viel Spaß. Aber ansonsten. Will
ich dann vielleicht auch lernen.
Ja, das ist tatsächlich, was das Interface angeht, ein gutes Beispiel dafür, welche Mehrwerte das tatsächlich hat, wenn
man, aber auch ein Beispiel dafür, dass man es trotzdem schaffen kann.
Genau, dass man es trotzdem schaffen kann. Und ich meine, das ist ja letztlich immer so, wenn du es irgendwie, in dem Fall ist es ja auch wieder, also ich meine, das ist jetzt auch wieder ganz vom Thema weg, aber das ist natürlich auch eine Frage der Zielgruppe. Ne? Das richtet sich ja auch explizit an Teenies, die es natürlich auch irgendwie cool finden, wenn wir 30 Jahre alten Säcke nicht direkt verstehen, wie ihre coole Teenie-App dort funktioniert. Das war jetzt sehr fies generalisiert, aber ich glaube, so ein bisschen was ist da auf jeden Fall dran. Okay. Sind wir soweit durch? Oder brennt euch noch ein weiterer Themenaspekt dazu unter den Fingernägeln?
Nee, ich glaube nicht.
Wir haben es geschafft.
Cool. Dann danke euch beiden für die interessante Diskussion. Ich hätte eine kleine Bitte an die Hörer da draußen, von denen ich weiß, dass es sie gibt, weil ich die Statistiken einsehen kann. wir würden uns tatsächlich, wir haben so ein bisschen die Frage aktuell, in welche Richtung der Podcast sich weiterentwickeln soll. Einmal soll das Ganze noch technischer werden, also interessiert es euch mehr, wenn wir tatsächlich wirklich sehr low-level in irgendwelche technischen Aspekte reingehen, oder fändet ihr es spannender, das Ganze auch eher auf einer abstrakteren Ebene zu halten, oder ist es für euch auch spannend und gut, wenn sich das abwechselt, je nach Folge? Da sind wir einfach gerade ein bisschen am Rätseln und würden uns sehr freuen, wenn wir dort ja Feedback von euch bekommen würden. Die E-Mail-Adresse, die gibt es ja jetzt schon länger, mobilfunk@lotum.de, mobilfunk@lotum.de. Dort könnt ihr uns gerne anschreiben, und seit dieser Woche haben wir auch einen Twitter-Account. Dort könnt ihr noch unter den ersten 10 Followern euch gliedern, wenn ihr uns dort folgt. Das ist mobilfunk_pod. Und wenn ihr uns dort folgt, dann könnt ihr uns dort auch gerne eben eure Meinung sagen. Es würde uns wirklich sehr interessieren, was sind die Dinge, die für euch am meisten Sinn machen? Was interessiert euch, was wir hier so erzählt haben? Interessiert es euch überhaupt?
Genau.
Ja.
Gut. Ich glaube, ansonsten packen wir wie immer die Links, die wir jetzt genannt haben,
genau,
zu dem Blog und so weiter, auch in die Shownotes.
Genau.
Und könnt ihr auch bestimmt da per Rezension auch gerne, gebt uns auch gerne da Feedback. Jeglich Kanal ist uns genau egal, Hauptsache Feedback.
Ja.
Feedback, Feedback.
Genau,
Feedback.
Das wäre toll. Feedback, ja. Ja, dann vielen Dank, Carol und Fabi.
Ab ins Wochenende.
Dann geht's jetzt ins Wochenende und ich werde mich
Brauch
jetzt noch...
die Hände.
Genau, ja. Ich werde mich jetzt noch hinsetzen und den Podcast schnell zusammenschneiden, damit wir ihn noch heute rausbauen. Bis gut. Zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Tschüss.